Backstage Burner.
Bullshit Stories von der Generation X zur Gen Z. Moin Holger.
Moin Jörni.
Holger, bevor wir uns unserem heutigen Thema, was auf einem großen Missverständnis beruht, nämlich Knigge, widmen, wollten wir uns nochmal gern bei euch bedanken. Wir sagen ja immer, schreibt uns Kommentare zu unseren Folgen und haben viele Kommentare und auch Anregungen und Danksagungen erreicht zu unserer letzten Folge zu Glück. Da hat mich zum Beispiel ein alter Bekannter, der Sven, der mit seiner Frau Sandra in einem Auto in einem verschneiten Wald umherfuhr, hat mich angerufen und hat gesagt, er wird gerade mit seiner Frau hierher fahren und er würde unsere Folge hören über Glück. Und genau so ist es, diese kleinen Glücksmomente erleben durch den Wallfahren im Schnee und Demut zeigen. Mhm. Oder eine andere Bekannte von mir hat geschrieben, es wäre immer schön, wenn sie im Zug sitzt und draußen am Bahnsteig steht ihr Liebster.
Oh.
Ja, und der Michael von Würzburg hat uns geschrieben, er hätte viele Sachen wiedererkannt und hätte sich sehr über die Folge gefreut.
Hey, Grüße gehen raus an Michi, hey.
Und der Thomas hat uns auch einen langen, langen Kommentar hinterlassen, den wir auch interviewt haben in der Folge. Und er meinte auch, es wäre Glücksgefühl, ja, Freunde zu treffen und Partys mit denen zu machen und sich auszutauschen. Und die Folge hat ihn nochmal bestärkt und auch er würde weiterhin dieses Glück verfolgen. Also das hat uns sehr gefreut, diese vielen, vielen Kommentare. Das war jetzt nur ein kleiner Auszug. Danke dafür. Wir werden gehört und es macht uns Spaß, das für euch zu machen und zu recherchieren.
Ja, und das fand ich auch total wunderbar, dass das Thema bei so vielen Leuten so ein ganz banales Thema oder vermeintlich banales Thema so schön angekommen ist. Ja,
ja. Vermeintlich banal ist ja auch eigentlich unser heutiges Thema, was aber auf einem großen Missverständnis beruht, nämlich Knigge, der bekannte Unbekannte.
Ja, der hat das Kniggebrot erfunden.
Alter, es ist mürbe.
Kniggebrot.
Ja, direkt den Karlauer am Anfang damit. Nein, jeder kennt ja die Knigge-Regeln. Jetzt wird gleich Holger reingrätschen. Jeder kennt ja die Knigge-Regeln, kann sie rezitieren. Fast keiner weiß, was dahinter steckt und was ist überhaupt der Unterschied zwischen Knigge und Höflichkeit? Wer war Knigge und wie kann man diese Regeln erklären? Und am Ende gibt es noch ein Fazit, das erwartet euch in der heutigen Folge.
Ja, es ist eine Menge Holz, aber wir haben offensichtlich, sehe ich gerade, weil Jörni sitzt mir gegenüber und wir haben vor uns auf jeden Fall ordentlich Papier liegen.
15 Seiten, verdammt. Okay. Gut, in Schriftgröße 32, okay, aber...
Blätter. Dieses Buch ist langweilig. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses Buch ist langweilig.
Möchtest du sagen, wer Knigge war?
Okay. Starten wir mal mit den harten Fakten. Adolf Franz Friedrich Ludwig Freiherr von oder ohne von Knigge, dazu kommen wir gleich noch, geboren am 16. Oktober 1752 in Bredenbeck bei Hannover und gestorben am 6. Mai 1796 in Bremen, war ein deutscher Schriftsteller und vor allen Dingen Aufklärer. Er war, wie wir auch noch gleich vielleicht noch in einem kleinen Einschnitt dazukommen, von 1780 bis 1784 ein führendes Mitglied des Illuminatenordens. Und wie Jörni schon gesagt hat, wurde er vor allem durch eine seiner Schriften bekannt mit dem Titel Über den Umgang mit Menschen.
Ja.
Und wie du es schon angesprochen hast, tatsächlich steht es heute stellvertretend für einen Benimmratgeber, die mit Knigges eher soziologisch ausgerichteten Werk im Sinne der Aufklärung aber gar nichts gemeinsam haben. Und das wollen wir euch heute ein bisschen darlegen.
Genau, er hat nämlich irgendwie nie diese Regeln Ellbogen vom Tisch aufgestellt. Das wurde ihm später zugeschrieben durch mehrere, ja, sag mal, Lektoren oder Schriftsteller, die haben das einfach behauptet, dass er es aufgestellt hat. Das war gar nicht sein Vorhaben, richtig?
Ja, genau. Ne? Er hatte als Aufklärer etwas anderes im Sinne gehabt. Also er wollte in seiner Schrift vor allen Dingen, ich habe das jetzt hier mal so ein bisschen aufgeschrieben, als konsequentes Anwendungsbuch der Aufklärung im Alltag verstanden,
genau.
Wissen.
Es gibt ein Zitat von ihm, das haben wir mal rausgesucht. Er hat mal gesagt, die Kunst des Umgangs mit Menschen besteht darin, sich geltend zu machen, ohne andere unerlaubt zurückzudrängen.
Das klingt ja erstmal.
Ja, sehr, das sagen so Schriftsteller, weißt du?
Sehr, sehr, sehr abstrakt. Aber fragen wir uns, von seiner Biografie nochmal ausgehend, wenn wir sagen, also er stammt aus einer verarmten Adelsfamilie. Das ist auch noch ganz wichtig, glaube ich, zu seiner Biografie dazu zu sagen. Er ist relativ früh weise geworden und erbte hohe Schulden. Ich habe das mal so ein bisschen versucht, mit einem Inflationsrechner nachzurechnen, wie viel Schulden die ihm hinterlassen haben. Das war schon so circa 1 Million in Euro gerechnet. Und er hat die also geerbt. Dann hat er Jura studiert in Göttingen und auch mehrere Hofämter bekleidet.
Ja.
Und hat dann aber tatsächlich mehrere Konflikte erlebt, weil er jetzt wohl auch nicht so ein Socializer war. Hing damit auch zusammen, dass er quasi so ein Adel angehörte, aber gleichzeitig auch nicht, weil er ja eben verarmt war.
Ja, er wurde nicht akzeptiert, ne?
Er wurde nicht so richtig akzeptiert und er hat sich dann halt überlegt, dass ursprünglich als aufklärerisch-sozialphilosophische Anleitung zum respektvollen und reflektierten Umgang mit anderen und mit sich selber auszuformulieren.
Ja, aber da muss ich dich unterbrechen, weil so respektvoll zu sich selber und zu anderen war er ja nicht. Ne? Er war ja ein kleiner Rabauke. Er hat ja schon mal gerne irgendwelchen Damen irgendwelche Viecher in Ausschnitt geschüttet oder in Schuhe versteckt von seiner, was war das, zukünftige Verlobte?
Oder es so? War seine zukünftige Verlobte, da hat er sich einen Spaß gemacht und hat sie dann bloßgestellt, indem er ihren Schuh versteckt hat. Aber naja, gut, hat er vielleicht einen seltsamen Humor gehabt. Ne?
Seltsam.
Genau, aber wir haben jetzt immer gesagt, so er war Angehöriger des Illuminatenordens und wenn wir über Aufklärung sprechen, was bedeutet Aufklärung überhaupt und wann war das denn?
Also ich weiß es nur, also wie gesagt, er hat ja 18. Jahrhundert gelebt, mhm, und erst im 19. Jahrhundert wurde ihm diese Etikette zugeschrieben von anderen Leuten, also lang nach seinem Tod. Also hat er ja im 18. Jahrhundert gelebt. Das war eine höfische Staatsform, würde ich sagen.
Nee, es war keine höfische Staatsform. Das war im Gegenteil sogar erstmal eine geistige Bewegung, deren Kernidee gelautet hat, dass der Mensch lernen soll, selbstständig zu denken und verantwortlich zu handeln. Und hier kommen die zentralen Gedanken. Vernunft statt Autorität. Denn diese Zeit der Aufklärung münzte dann so in die Französische Revolution. Wer hat denn vorher sozusagen die Autorität gehabt? Wer waren das?
Der Klerus und die Staatsoberhäupter.
Ja, ne, eben genau, der Adel, ne, Klerus und Adel. Und hier hat die Aufklärung gesagt, so die Wahrheit soll nicht aus Tradition, also weil andere Leute das immer so sagen, ist es schon richtig, bestehen, nicht aus dem Stand, nicht aus der Kirche oder der Macht abgeleitet werden, sondern aus rationalem Denken und der Erfahrung. Dazu kommt die Mündigkeit des Individuums. Wir haben ja schon alle von Immanuel Kant, der gesagt hat, hab Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Oder wie der alte Lateiner das sagt, sapere aude. Also der Mensch soll sich aus seiner Unmündigkeit, aus Bevormundung und dem Aberglauben befreien. Dazu Humanität und Toleranz. Und Achtung vor der Würde des Menschen, unabhängig, und jetzt kommt's, unabhängig von Herkunft oder Stand.
Ja.
Die gesellschaftliche Verbesserung. Also sie soll das Zusammenleben gerechter, vernünftiger und friedlicher machen.
Genau, also er wollte den Machtmissbrauch und die Heuchelei wollte entlarven und zeigen, dass man authentisch und menschlich miteinander umgehen soll. Und er hat gesagt, gutes Benehmen beginnt beim Charakter und nicht bei der Serviette. Also das sind schon alles Sachen, die Heuchler da richtig dargestellt hat. Diese Regeln, in Anführungsstrichen, hat er eigentlich, wie gesagt, nie aufgestellt. Trotzdem gelten sie heute noch.
Du hast gerade was gesagt, ne? Guter Charakter beginnt nicht bei der Serviette, sondern
das gute Benehmen
beginnt beim Charakter und nicht bei der Serviette. Mhm. Und das ist schon ein sehr schöner Punkt, wie wir später dann noch sehen werden, wie eben der Knigge seinerzeit dann benutzt wurde, um diese Benimmregeln, wie wir sie heute kennen, unter seinem Namen verstanden wurden. So.
Genau.
Und wir müssen nochmal über die Illuminaten auch ganz kurz reden, bevor wir dann über Knigge nochmal selber sprechen. Wenn wir über die Illuminaten reden, dann, was denken dann die Leute meistens, wenn sie das hören?
Tom Hanks.
Genau, ne? Dan Brown und die lustigen Filme mit Tom Hanks. So, aber es gibt ja fernab von Mythos ja noch die Fakten, was die Illuminaten eigentlich gemacht haben. Also die Illuminaten wurden in Ingolstadt gegründet von Adam Weishaupt. Es war ein Professor für Kirchenrecht. Und das Ziel der Illuminaten war, und jetzt haben wir es wieder, die aufklärerische Erziehung, Kritik an der Kirche, relativ kurzlebig. Die hat es auch tatsächlich nur ein paar Jahre gegeben, bis 1785. Und eine Geheimhaltung, aus der dann noch dieser Mythos gemacht wurde, das war damals für oppositionelle Denker ganz normal. Die Mitgliederstruktur, interessanterweise, die bestanden aus Beamten, Gelehrten, Schriftstellern, und es war jetzt keine Elite der Welt, wie es eben bei Dan Brown vielleicht gerne mal dargestellt wird, keine Massenbewegung. Und Knigge selber war Mitglied um 1780, geriet aber dann relativ schnell aufgrund, wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen, seiner ja sozialen Unverträglichkeit mit Weishaupt, mit dem Gründer der Illuminaten, in Konflikt. Ja, also hier ist eine sehr interessante Mischmenge zwischen Illuminaten, Aufklärung und dann eben seiner Schrift über das Zusammenleben in der Gesellschaft. Denn über den Umgang der Menschen, mit Menschen, mit Menschen.
Mit Menschen.
Ja, mit den Mitmenschen. Also er hat halt tatsächlich so... jetzt würdest du vielleicht sagen, oder die Leute würden dann heute sagen, Regeln im Umgang mit, aber ich würde eher sagen, halt eine Art von Anleitung für den Umgang mit Rabauken, Umgang mit Autoritäten, Umgang mit sozialer Unbill und auch Umgang, wenn du selber nicht gerade so funktionierst, wie es die Gesellschaft vielleicht von dir erwartet. Insofern ist Knigge da auch schon auch aktuell was, wir haben es ja in der Glücksepisode auch angesprochen, die Selbstoptimierung,
ja. Ja,
also gegen diese Selbstoptimierung auch ist.
Dann lass uns einigen, dass der Sprech, wenn wir Regeln sagen, meinen wir auch Vorschläge und so weiter von Knigge.
Auf jeden Fall.
Also dann lass uns dann da in Medias Res gehen. Es gibt ja diese alten Knigge-Regeln, / Vorschläge, die klassischen, die heute auch teilweise überholt sind, also die man ihm zugeschrieben hat. Das ist zum Beispiel, was wir alle kennen, Herren stehen auf, wenn die Dame den Raum betritt, Frauen sprechen Männer nicht zuerst an. Visitenkarten gab es damals schon, sind Pflicht, also das ist wie gesagt klassisch von ihm. Strenge Hierarchien nach Rang und Stand und die förmliche Anrede auch im privaten Umfeld, also Sie und Herr und so weiter. Mhm. Und diese Regeln haben halt diese starren Gesellschaftsstrukturen halt dieser vergangenen Jahrhunderte wiedergespiegelt. Die gelten heute noch teilweise, aber heute ist es halt relevant, Respekt, Achtsamkeit und Zeitgeist zu beachten. Das ist also wichtig. Im Alltag sieht das heute bei uns so aus, oder sagen die Schriftsteller, Blickkontakt statt Handy, also sind wir wieder bei unserer Gen Z-Generation, Pünktlichkeit als Zeichen von Wertschätzung und zuhören und nicht unterbrechen, was auch krass ist in unserer Gesellschaft, dass es fast nicht mehr möglich ist. Und keine Nachrichten spät nachts, das ist auch nicht mehr normal.
Also er hat jetzt nicht gefragt seinerzeit, wie wirkt man korrekt oder wie du es vorhin gesagt hast, dass nicht die Serviette ist entscheidend oder sozusagen jetzt mit welcher Hand man die Gabel und das Messer jetzt führt, sondern es ging ihm darum, wie man menschlich bleibt, wie man klug und frei im Umgang mit anderen Leuten bleiben kann.
Genau. Genau, also respektvoll. Also es wird immer wieder das Wort respektvoll hier vorkommen in diesem Podcast, weil das war, glaube ich, seine Kernbotschaft. Der Knigge des 21. Jahrhunderts, wir müssen aus der Situation heraus handeln. Das ist, glaube ich, das Ding, was er wollte, was bei uns angekommen ist und dass wir halt Menschen so behandeln, wie man selber behandelt werden wird. Das ist eigentlich so ein allgemeingültiger Satz.
Mhm. Ja. Also das hat er damals auch eben gefordert, ne? Achtung vor der Würde jedes Menschen, Fairness, Empathie. Oh, Maß ist auch ein sehr schönes Wort.
Maß halten.
Maß halten, ne? Selbstbeherrschung und Maß halten und eben das unabhängige Denken, anstatt blind sich anzupassen. Das setzt aber voraus, dass du dich selbst erkennst, ne? Dass du selber reflektierst auch.
Ja, nee, ich wollte dich nur fragen, weil das bringt mich zur Höflichkeit, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Knigge und Höflichkeit, soll ich dir sagen?
Ja, hau rein.
Ich habe voll die geile Aufstellung gemacht. Pass okay. auf, Gegenüberstellung, Höflichkeit.
Ja.
Höflichkeit ist zum Beispiel eine innere Haltung.
Ja.
Wenn man jetzt Knigge jetzt nicht rezitiert, sondern Knigge nachsagt, für ihn waren es äußere Regeln. Hm. Höflichkeit ist flexibel sein. Bei Knigge war das strukturiert sein. Höflichkeit ist zum Beispiel empathisch sein. Bei Knigge war das normierend, also der Norm entsprechend zu sein. Und Höflichkeit ist zeitlos. Und bei Knigge war es halt zeitgebunden, also aufgrund dieser Jahrhundertwende, die wir halt durchschritten haben.
Ja, also die Frage, ne, wie gehe ich mit Kindern, Vorgesetzten, Ärzten, Rabauken, wie ich es vorhin gesagt habe.
Rabauken.
Jähzornigen Menschen, intriganten Menschen oder mit Betrügern um. Und wie schütze ich mich auch vor Enttäuschungen, ohne dass ich zynisch werde?
Die Höflichkeit fragt ganz einfach, was braucht mein Gegenüber gerade? Das ist halt das Höfliche. Und Knigge fragt halt, was galt in dieser Situation damals als angemessen? Mhm. Das ist ja irgendwie der Unterschied zwischen Höflichkeit und Knigge. Da gibt's ja diese klassischen Sachen. Die klassischen Sachen.
Wir sollten das zu einer neuen Kolumne machen bei uns. Die klassischen Sachen.
Da müssen wir mal einen Jingle so basteln. Die klassischen Sachen.
Die klassischen Sachen.
Kannst du mir zum Beispiel sagen, bei den klassischen Sachen, was heute auch noch gilt, finde ich, wir kommen später darauf, dass es heute eigentlich nicht mehr gilt. Wer geht denn zuerst die Treppe rauf? Der Mann oder die Frau? Und wer geht dann zuerst die Treppe runter? Der Mann oder die Frau?
Also das ist eins der wenigen Sachen, die ich behalten habe. Und ich glaube, das stimmt auch noch. Wenn du die Treppe raufgehst, dann solltest du hinter der Dame laufen. Und wenn du die Treppe runtergehst, dementsprechend umgekehrt vor der Dame, weil du dann sozusagen als Schutzpuffer agieren kannst, wenn die Dame stürzt.
Genau.
Ah ja.
Also wenn die Dame, also wenn man die Treppe hochgeht, und das ist halt nicht so, wie viele sagen, das war jetzt kein Gaffertum, das war Knigge ganz wichtig, dass man den Damen nicht auf den Rock hinten drauf guckt. Ja. Es war ganz einfach die Sache, früher waren Treppen halt schlecht beleuchtet und auch ungleichmäßig gebaut, wie meine Treppe hier zu meiner Wohnung hoch zum Beispiel. Aha. Und oft gefährlich. Und deshalb sollte der Mann die Frau auffangen. Und die Frauen trugen halt auch diese langen Röcke, ne? Und diese Reifröcke, wo man auch gern stolpern konnte. Und er sollte ihr wirklich beim Rock helfen und nicht ihr auf den Arsch gucken, ne?
Ja,
auf Deutsch gesagt. Hindernisse früh erkennen und ihr den Weg sichern, beim Hinabgehen zum Beispiel. Weil es war früher, das darf man ja auch nicht vergessen, nicht ganz ungefährlich im 18. Jahrhundert. Da gab es auch gern mal Zwistigkeiten zwischen Menschen.
Ja.
Die waren ja auch bewaffnet, gut sind sie heute auch noch teilweise. Da kommen wir gleich nochmal zu.
Ja, und die Treppen waren auch einfach nicht so gut gebaut wie damals oder sind schnell ausgetreten gewesen. Es gab, wenn Glatteis war, gab es keinen Streudienst oder sowas. Apropos Waffen.
Ha. Nee, wir müssen noch sagen, was heute gilt.
Okay,
was nämlich gilt? Das ist nämlich das Krasse, was ich gelesen habe und dem ich nicht zustimme. Es gibt keine feste Regel mehr, wer vorgeht und wer runtergeht. Das ist immer situationsabhängig.
Und ist das nicht befreiend?
Ich halte es immer noch für höflich, wenn man hinter der Dame, also ich bin ja sowieso jemand, der Damen immer vorlässt, auch an der Tür, da kommen wir später zu.
Ja.
Aber die Regel gilt tatsächlich nicht mehr. Also du kannst es, man kann sagen, es ist befreiend, aber es könnten auch manche dann als unhöflich empfinden, oder?
Ja, ich sag mal, genau, aber da trifft es ja genau das zu, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Also mir ist es doch tausendmal lieber, ein Mensch, der um diese vermeintliche Konvention oder so Bescheid weiß und hält sich dann dran, aber aus dem inneren Drang, dass er es wirklich verstanden hat und dadurch sein Handeln auch bestimmt, ist für mich interessanter oder sage ich mal Integra als jemand, der es einfach nur quasi die Regeln runterrattern kann, aber eigentlich den Sinn dahinter überhaupt nicht versteht.
Das stimmt, deshalb heißt es ja auch situationsabhängig. Es gibt da tatsächlich auch, es gibt einen Regelkatalog für die Situation. Die Person, die sich sicherer fühlt, sollte halt vorgehen oder, ne?
Aha.
Ja, und aber bei formellen Anlässen sollte der Gastgeber oder die ranghöhere Person zuerst gehen. Also diese Regel gibt's wohl noch, auch in der heutigen Zeit. Mhm. Und ja, bei engen, dunklen Treppen sollte die erfahrene Person vorgehen. Mhm. Jetzt diskutiere mal mit jemandem, den du gerade kennengelernt hast. Entschuldigung, bist du erfahren im Treppen hochgehen und runtergehen? Und dann habt ihr euren ersten Streit.
Aber das, gut. Das frage ich mich dann, wenn ich als Mann beispielsweise zwei Gipsbeine habe und dann Krücken gehe und eine Dame vor mir oder hinter mir ist, die komplett ohne Gipsbeine oder Arme ja, am dann. Start ist. Dann besteht die drauf, nein, du musst mich jetzt aber auffangen, wenn ich stürze. Ja, genau.
Auf jeden Fall, heute gilt es angeblich nicht mehr, ich mach's trotzdem noch. Wie machst du's?
Genauso. Also, wie gesagt, das sind Konventionen, aber ich finde es immer noch ganz schön, wenn man weiß, woher das kommt und wenn man es anwenden kann, so diese Konventionen. Ich feiere das immer noch ab und ich glaube, dass viele Menschen da draußen, zumindest in westlichen Kulturen, das auch noch gerne sehen und hochhalten. Das höfische Gentleman, Ladylike, finde ich absolut okay.
Finde ich auch cool. Wir kommen zu einem weiteren bekannten Beispiel oder auch unbekannten Beispiel. Der Mann geht links und die Frau rechts. Mhm. Warum?
Okay.
Ich weiß es.
Der Mann geht links, die Frau geht rechts. Haha. Moment, ich versuche das gerade zu visualisieren. Und wir reden ja über die Zeit, so der 18. bis 19. Jahrhundert. Da haben die vielleicht noch Waffen getragen?
Ja.
Und zwar an welcher Seite?
An der linken Seite.
Das heißt, die mussten ihre Waffenhand frei haben.
Das ist richtig.
Aha. Aha. Schutzposition.
Genau.
Okay.
Das heißt, der Mann hatte die rechte Hand frei, um den Degen oder den Rapier zu ziehen, wenn eine unvorhergesehene Situation eintritt. Und dann konnte er die Frau beschützen.
Ja, okay.
Ich kenne das heute noch mit Müttern und Eltern, die mit ihren Kindern an der Straße entlang gehen in Fahrtrichtung, dass das Elternteil immer links an der Straße geht, um die Kinder vor Gefahren zu schützen. So kenne ich das heute.
Ja.
Also zumindest bei Elternteilen. Also es war tatsächlich früher ein Schutzreflex und der Mann hielt die Distanz irgendwie zu anderen potenziellen gefährlichen Menschen.
Okay. Das ist lustig, irgendwie frage ich mich, ne? Damals haben die Leute halt irgendwie Waffen getragen und heute tragen die Leute dann in der Hand wahrscheinlich eher ihr Smartphone in der Hand.
Aber du kommst jetzt auf eine, Party nicht, aber du kommst irgendwo hin zu jemandem, den du noch nicht wirklich kennst. Wer gibt wem zuerst die Hand?
Vorausgesetzt, ich kenne die Person wirklich nicht.
Ja, sonst ist ja klar.
Also bei der Queen war das so, oder ich weiß nicht, wie der King Charles das jetzt macht.
Ich wollte gerade sagen, hast du die Queen getroffen oder?
Ja, ich habe sie gestern.
Bei der Queen war das so. Als ich bei der Queen war, habe ich also zum Beispiel den Rock getragen.
Alter. Ich habe Queen mal getroffen im Müngersdorfer Stadion, als sie gespielt haben. Achso, ich denke, also die Königinnen und Könige machen das, glaube ich, so, dass man erst warten muss, bis sie die Hand ausstrecken und dann darf man die Hand ergreifen und schütteln, wenn es dazu kommt.
Das ist die alte Regel, ranghöhere Person zuerst und die ältere Person zuerst und die Frau zuerst. Der Hintergrund ist einfach, hat wieder mit Waffen zu tun, wieder mit dieser Zeit. Wenn man diese Handreichung macht, dann bedeutet das halt, ich komme ohne Waffe. Und ich bin dir wohlgesonnen.
Ja. Also wenn du dein Schwert nicht gezogen hast, dann warst du schon höflich. Ja, super.
Genau. Und ist auch da wieder war es so, dass die ranghöhere Person bestimmt, wer halt die Hand gibt oder wer, ob er Nähe erlaubt oder nicht. Heute ist es halt so, die Person, die den Kontakt wünscht, die macht das zuerst. Ja. Okay. Also im Beruf ist es vielleicht ein bisschen anders. Da macht es meistens der Vorgesetzte. Also da kenne ich es auch, dass ich mich manchmal scheue, zuerst die Hand auszustrecken. Da warte ich auch, bis mein Gegenüber mir die Hand gibt. Mhm. Oder in der heutigen Zeit auch nur die Ghetto-Faust. Ist ja, hat sie auch wieder ein bisschen verändert.
Ja, ist sehr interessant, die Ghetto-Faust. Ne? Ja. Die ist ja sehr populär geworden, spätestens durch Barack Obama.
Hä?
Ja. Also, dass er als damaliger US-Präsident sehr jovial, kumpelhaft die Hand jetzt nicht ausgestreckt hat, um die Hand zu schütteln, sondern die Faust ausgestreckt hat und das Fistbumping damit salonfähig gemacht hat.
Ist also, das so?
Ja, gerade besonders, wenn jemand sozusagen in der vermeintlich höher gestellten Position dir das anbietet. Es ist keine Anbieterei, sondern ein Zeichen von ja Vertrautheit und dass das Gegenüber sich wohlfühlt auch.
Mhm. Mhm. Das wusste ich nicht. Von, ich dachte, das käme von Corona.
Nee, das gab es schon vorher. Okay. Ghetto-Faust.
Hey, mach mal. Ja. Da kann man auch sagen, aufdrängen ist unhöflicher als abwarten. Also das ist eigentlich der Leitsatz heute.
Ja.
Ja. Jetzt kommt was ich auch wieder weiß. Warum stößt man mit den Gläsern an?
Puh.
Ach komm, das weißt du.
Warum stößt man mit den Gläsern an, ohne sich in die Augen oder mit in die Augen gucken?
Nee, das heißt ja sieben Jahre schlechten Sex.
Ja, 7 Minuten.
7 Minuten schlechten Sex, das würde ich noch überleben.
Aber nee, mit dem Anstoßen, das weiß ich nicht.
Das weißt du echt nicht?
Nee.
Im Mittelalter war das wirklich so. Da wurden ja gern auch mal Leute vergiftet. Und das heißt, wenn du angestoßen hast, schwappte deine Flüssigkeit ein bisschen in das Glas der anderen Person und seine Flüssigkeit ein bisschen in das Glas deiner. Das heißt, wenn ihr angestoßen habt, habt ihr eure Getränke vermischt. Das heißt, der andere konnte sicher sein, dass er kein Gift im Glas hatte, weil du ja sein Getränk geteilt hast.
Das ist ja cool.
Ja,
das ist ja cool. Da fällt mir dieser eine Witz ein. Ne? Der Typ hat ein Getränk an der Bar und muss pullern und schreibt auf den Deckel, ich habe reingepisst. Und dann kommt er wieder vom Klo zurück und hat jemand auf dem Deckel dazu geschrieben, ich auch.
Wow. Ja,
passt doch ganz gut, der ist mir gerade eingefallen. Wo ist der Kaffee eigentlich?
Mir fehlt, soll man einen Kaffee machen?
Ich habe noch da.
Ich nicht, ja. Ah, verdammt, das müssen wir gleich. Also früher war es auf jeden Fall ein Zeichen von, ich vertraue dir. Und heute einfach Kumpelhaftigkeit und eine Verbindung schaffen. Ne? Also es ist war mal ein Friedensritual und heute ist es halt ein Freundschaftsding oder halt ein Höflichkeitsding.
Ja, und Vertrautheit. Ja. Und Vertrautheit zu schaffen, ja.
Ein symbolischer Akt der Gemeinschaft, könnte man sagen.
Ja.
Aber auch hier gilt das, genauso wie mit dem Händeschütteln, dieses zwanghafte Anstoßen oder immer wieder Anstoßen ist dann auch wieder irgendwie ein Aufdrängen.
Man wird ja nicht irgendwie vom Alkohol trinken betrunken, sondern vom Anstoßen. Ja.
Wir kommen zu einem weiteren Ding, was auch immer wieder gefragt wird. Die Sitzordnung am Tisch, warum ist die eigentlich so kompliziert?
Ist die kompliziert?
Geh mal auf eine Hochzeit.
Also da ist ja klassischerweise so, dass das traute, hochheilige Ehepaar, frisch verheiratet, immer am Katzentisch sitzt. Ja? Nee, also die sitzen ja immer am Kopfende, wenn man so ein Hufeisen hat. Und je näher man dran sitzt an den Brautpaar, desto näher ist man an der Familie dran oder an den Leuten selber. Und ich glaube, je weiter man weg sitzt, desto unbedeutsamer ist man.
Das ist richtig. Es hat was mit Rang und Macht zu tun.
Ja, das siehst du mal.
Und die Nähe zum Gastgeber. Ich habe, ich verrate jetzt nicht, auf welcher Hochzeit das war, sonst bekomme ich böse Anrufe. Aber ich habe ja mal, ich war auf einer Hochzeit eingeladen und da habe ich mich dann in diesen Speiseraum reingeschlichen und da standen ja schon alle Namensschilder auf dem Tisch und ich fand, ich saß am falschen Tisch. Oder an einem Tisch, wo ich dachte, auch nö, den ganzen Abend mit denen, nö. Dann habe ich die Sitzordnung habe ich einfach geändert.
Ja.
Also ich habe also mein Schild an irgendeinen Tisch gestellt und habe andere dann durchgemischt.
Ja.
Und es war trotzdem, also ich fand die Hochzeit sehr lustig, vielleicht fanden andere Leute sie danach nicht mehr so lustig.
Schön, dass du das sagst, weil ich glaube, also nicht, ich glaube, also ich weiß, ich habe das auch mal gemacht und ich glaube, es war aber zum gleichen Anlass wie bei dir. Und da war es nämlich so, ich habe gesehen, dass ich neben dir sitzen sollte und wollte überhaupt nicht neben dir sitzen und habe mein Schild irgendwo anders hin und dann habe ich gesehen, scheiße, du hast den gleichen Gedanken gehabt und dann saßen wir am Ende dann doch nebeneinander.
So was gewesen.
Ich glaube, das war 2011.
Aber es war natürlich auch, es geht natürlich auch um den Ehrenplatz und das hat auch was mit in der heutigen Zeit mit Personenschützern zu tun. Ich kenne ja auch ein, zwei Personenschützer, die sitzen auch immer mit dem Rücken zur Wand, mit dem Blick zur Tür, damit sie Gefahren erkennen. Mhm. Also auch die wichtigen Leute saßen wirklich mit dem Blick zur Tür und an der Wand, an ihrem Ehrenplatz, damit sie auch geschützt waren vor Angriffen. Also es war früher, die Sitzordnung war wichtig, weil es eine gefährdete Person war oder die Macht ausdrückte. Heute ist es halt, Wohlfühlen ist der wichtigste Rang, ne? Und heute im Business sagt der Gastgeber, wo man sitzt und wo nicht.
Ja. Hätten die Leute der Familie Stark in Game of Thrones besser mal ihren Knigge gelesen, dann wären die nicht alle bei der Hochzeit da hingemetzelt worden.
Sind sie das?
Ja, fast alle.
Ich muss mir das nochmal angucken. Ich fand es so brutal.
Ja, die haben den Knigge nicht gelesen. Selber schuld.
Wir kommen zu Türen aufhalten. Ich finde, das gilt immer noch. Aber warum haben Männer früher oder warum sollten sie früher die Türen aufhalten? Den Damen.
Okay. Also ich rate jetzt einfach mal ins Blaue rein. Stellen wir uns vor, wir sind in einer Gefahrensituation und man weiß nicht, ob vielleicht auf der anderen Seite der Tür eine Gefahr lauert oder irgendwelche Scharfschützen mit ihren Bögen dastehen und legen schon an. Und wenn dann die Dame zuerst rauskommt, dann ist es um sie geschehen. Nee, wahrscheinlich hat es damit gar nichts zu tun.
Doch, es hat tatsächlich auch mit Schutz vor Gefahren hinter der Tür zu tun, dass der Mann vorging und dann zuerst die 14 Armbrustpfeile abbekam. Ja. Dann waren manchmal Räume auch unbeleuchtet und unübersichtlich, dass er das kurz sondieren konnte, was da denn los ist. Und ganz profan, es waren halt schwere Türen. Ne? Mhm. Das heißt, er hat die aufgestoßen irgendwie.
Heutzutage gibt es Schiebetüren.
Heute gibt es Schiebetüren und KI-gesteuerte Türen.
Also, KI-gesteuerte Türen.
Aber es war früher tatsächlich dieses mal wieder Sicherheitsgefühl. Und heute ist es wirklich nicht mehr so, obwohl ich es auch immer noch so praktiziere. Also ich lasse immer Ladies und ältere Menschen eigentlich vor, auch wenn ich aus dem Aufzug steige. Auch wenn es so ein Dreimann-Aufzug ist und ich ganz vorn stehe, dann müssen die über mich steigen, damit sie vor mir rausgehen dürfen. Aber heute gilt offiziell, wer näher an der Tür ist oder wer schneller reagiert.
Oder stell dir mal vor, du bist ein Paternoster und du musst dann ewig diskutieren, wer jetzt zuerst aussteigt. Dann bist du schon 3 Etagen weitergefahren, ey.
Das ist ja egal, es geht ja oben einmal rum, aber das ist ja wurscht. Aber tatsächlich gilt heute nicht mehr diese Regel. Also Ältere und Frauen müssen nicht mehr vorgelassen werden. Ist nicht mehr vorgeschrieben.
Okay, ja. Aber Gentlemen machen es natürlich trotzdem noch.
Ich mach's trotzdem, deshalb widerspreche ich dem. Ich mach's wirklich. Also das ist einfach eine Höflichkeitssache. Was mich überrascht hat, weiß ich gar nicht, aber warum lehnt man sich oder warum ist es unhöflich, wenn man sich über den Tisch lehnt?
Kommt drauf an, wie oft man sich gewaschen hat, irgendwie dann so in der Zeit. Ich meine, mit Seife hatten es die Leute ja auch nicht so. Die hatten sich ja manchmal einfach nur gepudert oder irgendwelche Duftwässerchen drauf geschüttet so. I don't know, sag mal.
Nee, es hatte auch mal wieder mit den Klamotten zu tun. Die hatten ja so ausschweifende Ärmel. Das heißt, wenn du dich rübergelehnt hast, hast du wahrscheinlich irgendwie den ganzen Bratensaft am Arm gehabt. Irgendwie. Und es gab natürlich offene Kerzen. Das heißt, du konntest schnell in Brand geraten. Das hat die Party dann lustiger gemacht, aber wahrscheinlich den Gastgeber nicht so. Und wir kommen wieder zur Nähe. Das könnte aufdringlich sein, wenn du dich so rüberlehnst und dann dem anderen die Nase in die Suppe hältst. Dann nicht so cool. Und das gilt tatsächlich heute immer noch, weil man Rücksicht auf den persönlichen Raum nimmt.
Ja, dein Personal Space, ne? Ja, auf jeden Fall.
Personal Space, deine Blase. Mhm. Und warum hat man früher nicht du gesagt?
Sondern sie, ne? Also sondern man hat eine ganze Weile auch die eigenen Eltern gesiezt. Ich glaube, es gibt da manche Haushalte, wo das auch heute noch der Fall ist. Aber Sprache war ja auch immer eine Möglichkeit, ja, eine Waffe oder auch da wieder Abgrenzung, dass man sich orientieren kann oder ein Vertrautheitsgefühl herstellen kann, wenn man mit Leuten das intime Du hat anstelle des distanzierte Sie. Hat das damit was zu tun?
Ja, genau. Das Sie schuf halt Distanz und Respekt und war mal wieder Schutz vor zu viel Nähe und auch das hat wieder diese soziale Ordnung wieder gespiegelt, dass man sich siezte. Ich kenne das ja auch aus der Fernsehbranche. Also es gibt ja, in unserer Fernsehbranche duzen wir uns ja alle bis zur höchsten Position.
Ja.
Außer Herrn Jauch, den darf man nicht duzen.
Ja.
Das wusste ich auch nicht, bevor ich mit ihm gearbeitet habe. Da wollte ich auch hingehen und sagen,
Günther,
ich bin großer Fan und schön mit dir mal Stern-TV zu machen. Und da hat man mich Gott sei Dank von abgehalten. Und der besteht immer noch, außer bei ganz engen Kollegen und Freunden, auf das Sie. was ich völlig okay finde, weil er hat auch tatsächlich gesagt, ich schaffe mir damit eine freundschaftliche Distanz und das ist auch überall akzeptiert und ich finde es echt gut. Und Jauch ist auch wirklich ein dufter Typ.
Ich habe heute gelesen, Phil Collins tatsächlich selber, wenn er unbekannte Menschen trifft, hasst er es, wenn sie ihn mit dem Vornamen einfach ansprechen. Er mag wirklich tatsächlich eher lieber das distanzierte Mr. Collins,
echt?
Bevor er es dann anbietet, dass man ihn mit dem Vornamen nennen darf, als wenn man ihn nicht kennt. Ja, aber dieses Duzen, was du gerade gesagt hast, gerade in der Medienlandschaft deutet er darauf hin, dass es eher so flache Hierarchien geben soll, die Zusammenarbeiten einfacher macht, Kommunikationswege begünstigt und dass die Leute besser miteinander arbeiten können.
Ich finde es auch gut in unserer Branche. Ich muss mich dann halt immer im wahren Leben halt wirklich umstellen, weil ich automatisch Leute duze, auch also jetzt Ältere, da halte ich mich zurück natürlich. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass es manchmal auch aufdringlich wirkt, wenn ich das so mache. Mhm. Das geht auch als Höflichkeit, es nicht aufzudrängen, das Du. Und es macht natürlich, wenn du dich mit deinem Vorgesetzten duzt, macht es natürlich Vertragsverhandlungen schwierig.
Mhm. Ja, stimmt. Ich hatte ein interessantes Erlebnis vor ein paar Wochen. Da gab es eine Mail, also bei der Arbeit, und eine Kollegin in der Verwaltung hatte dann unter ihrem Namen den Hashtag gerne per Du geschrieben.
Oh.
Und das habe ich dann gelesen, wusste nicht, was ist damit gemeint, und habe das dann gegoogelt und habe dann rausgefunden, es ist ein quasi versteckter Hinweis, dass die Person einem das Du über die Ecke anbietet. Und dann habe ich das dann auch irgendwie angenommen und habe dann halt in der nächsten E-Mail den Vornamen benutzt und dann liebe XY geschrieben. Und das war dann auch sehr interessant, weil in der Situation hat man sich das Du dann nicht persönlich angeboten, in der Vis-à-vis-Situation, sondern halt eben schriftlich angeboten.
Krass.
Und als man sich dann das erste Mal danach persönlich über den Weg gelaufen ist und dann Du in den Vornamen benutzt hat, war das ein komisches Gefühl.
Das ist wirklich ein komisches Gefühl, ja. Aber ein cooler Move.
Ja, ich habe das dann auch mal benutzt, irgendwie diesen Hashtag gerne per Du, und es haben dann zwei Leute von denen dann auch verstanden.
Ein Thema, was dich auch interessiert, weil wer dich kennt, der weiß, dass du gerne mal mit Mütze und Hut rumläufst. Mhm. Warum war Hut abnehmen eigentlich höflich?
Also, ich kann mir es nur so vorstellen, dass der Hut damals, wenn man es ableitet vom Helm, the hooded, also der Behütete, also wenn du eine Kopfbedeckung getragen hattest Krisenzeiten, in Kriegszeiten, dann war das auch immer eine Schutzfunktion gehabt. Das heißt, wenn du dann den Helm oder die Mütze, habe ich jetzt gerade wirklich selber mir zusammengedengelt, abnimmst, dann zeigst du damit Verletzlichkeit.
Genau. Ja. Also Ritter haben den Helm abgenommen und das war ein Zeichen des Vertrauens, weil sie dadurch verwundbar wurden. Mhm. Dann später, als es jetzt keine Ritter mehr gab, war aber Hut immer noch, man denkt an die alten Filme, Statussymbol. Mhm. Also die Melone und die Hüte waren Statussymbol. Und wenn man es abgenommen hat, dann hat man seinen Status sozusagen abgelegt und hat gesagt, hier, mein Respekt für dich, nehme mal den Hut ab. Wir sind auf der gleichen Stufe.
Eine meiner Lieblingsszenen in Star Wars, im Original Star Wars, also New Hope, ist ja die, wenn Luke Skywalker als Stormtrooper verkleidet zu Prinzessin Leia in die Zelle reinkommt und er steht da vor ihr und er ist erstmal total geschockt über ihre Schönheit. Er weiß ja noch nicht, dass es seine Schwester ist eigentlich. Und sie steht so auf und meint so, was, so klein und schon bei den Sturmtruppen? Und er so, hä? Und dann nimmt er eben seinen Helm ab und wir sehen, es ist Luke Skywalker und er sagt, ich bin Luke Skywalker. Ich bin hier, um sie zu retten. Und das war ein geiler Moment. Ja, er nimmt seinen Helm ab und zeigt so, ey, ich bin ein ganz freundlicher Kerl, ich will dir nichts Böses.
Ich bin Dinge fremd.
Ich bin einer von den Guten. Ja,
ja. Aber es gilt heute wirklich auch noch, in Innenräumen sind offiziell Mützen und so unhöflich.
Klar, Cappies am Esstisch, so, ja,
zum Beispiel auch. Aber in Innenräumen, ich kenne das nicht, dass Leute in Innenräumen ihre Mützen oder Dinger, manchmal kommt ja ganz schlimme Frisuren. Es gibt natürlich Ausnahmen, religiöse Gründe oder gesundheitliche Gründe, also wenn du natürlich eine Mega-Grippe hast, dann lässt natürlich die Mütze auf. Oder natürlich die roten Funken, die ziehen auch nicht, wenn sie in den Saal einmarschieren, ihre Helme ab, wäre ja auch doof. Hast du noch ein paar Dinger?
Ich habe ja mal in der Förderschule gearbeitet und da hat die Abschlussklasse in Vorbereitung zu ihrem Abschluss hatten so ein Knigge-Seminar bekommen. Und da war eine Dame, die war dann, glaube ich, vom Knigge-Verlag, die ist dann so eine Vertreterin von diesen Knigge-Regeln, wie wir sie jetzt heute eben kennen aus dem Benimmbuch sozusagen, und hat die Schülerinnen und Schüler ein bisschen sensibilisiert, wie man sich in der Öffentlichkeit bewegt, unter anderem zum Beispiel auch im Restaurant. Und die Abschlussveranstaltung von diesem Seminar war, dass wir mit dem ganzen Klassenverband und der Klassenlehrerin und mir, sind wir in ein Restaurant gegangen und die haben auch ihr Geld dabei gehabt und sollten dann eben dieses ganze Prozedere von Platz nehmen, sich ein Essen aussuchen, das Bestellen und das Essen selber nach den ganzen lustigen Benimmregeln und dann das Bezahlen des Essens und Trinkgeld und so weiter. Sollten sie also selber mal erleben. Und das war total fantastisch, das zu sehen. Die Kids, die waren da so 15, 16. Mhm. Das war das erste Mal, dass sie quasi ohne Eltern oder so im Restaurant waren. Und dann, es gab für alle das gleiche Essen. Es gab nämlich Hühnchen, Hähnchenschlägel. Und wie isst man den denn dann?
Ja, es kommt auf die Situation an. Ne? Also es gibt natürlich, am einfachsten natürlich, mit einer Serviette um den Schlägel und dann per Hand. Mhm. Aber das würde ich jetzt nicht an einer feinen Tafel machen. Da würde ich ihn auch mit Messer und Gabel auseinanderpflücken.
Okay. Und bei einem Maiskolben, so einem gekochten oder gegrillten Maiskolben?
Maiskolben muss man, glaube ich. Aber das kommt ja auch aus Amerika. Da sind ja Benimmregeln eh wurscht. Den nimmt man die Hand rechts und links und knabbert ihn ab.
Ja, da gibt es dann auch Leute, die sagen, nein, das darfst du nicht machen. Du musst den Maiskolben auf jeden Fall vertikal auf den Teller stellen und dann mit deinem Messer sozusagen abschneiden von oben nach unten die Kerne und dann kannst du es auf die Gabel nehmen und mampfen. Ja, aber also, auch da sehen wir wieder, ne, dass der Knigge in seiner Ursprungsschrift nie Selbstzweck war. Die Regeln dienten damals, wie du gesagt hast, oder so eine Anleitung der Sicherheit, des Respekts, Orientierung, wie der Mensch sich in der Gesellschaft, die sehr komplex ist, bewegen kann. Es ging dem nicht um bessere Manieren.
Ich finde es ja auch manchmal Wahnsinn, wie die Menschen sich am Tisch benehmen irgendwie, also schmatzen und sowas. Ich glaube, das war früher nicht verpönt, weil das haben alle gemacht.
Und auch das ist kulturell unterschiedlich. In asiatischen Ländern gilt es im guten Ton, dass du schmatzt und rülpst, um zu zeigen, dass dir das Essen geschmeckt hat.
Ja, stimmt.
Es gibt ja auch diesen alten Satz, von dem kommt der Goethe, warum furzet und rülpstet ihr nicht, hat es euch nicht geschmackt?
Ja, stimmt, geschmacket.
Ja.
Aber man legt ja auch, das habe ich noch gelernt, die Serviette aufs Bein.
Mhm. Und nicht hier oben.
Und nicht hier oben in den Kragen rein. Außer man hat eine feine Krawatte an oder ein weißes Hemd, dann macht es natürlich Sinn, wenn man eine Suppe oder ein Curry mit sehr viel roter oder Bolognese isst.
Und da gibt es dann auch Leute, die sagen, nein, die Krawatte kannst du dann einfach hinter die rechte oder die linke Schulter legen.
Hat das eine Bedeutung, links oder rechts?
Ja, siehst du, da kommen wir nämlich schon wieder dazu. Da kannst du ja völlig verrückt werden bei so viel. Man sieht den Wald vor lauter Schildern nicht mehr so.
So wie bei den Dirndln, wenn man aufs Oktoberfest geht, ob man das die Schleife links oder rechts oder vorne oder hinten macht. Ist dann verheiratet, will Sex oder ist ledig oder
ist betrunken,
weil dann hat man sie um den Kopf gebunden. Man weiß es nicht.
Ja, aber da sehen wir auch wieder, ne? Wir würden uns also in unterschiedlicher Gesellschaft, um nochmal auf Knigge zurückzukommen, und das würde er, glaube ich, auch so unterstreichen, geht es darum, dass wir verstehen, in welcher Gesellschaft wir uns bewegen. Also zum Beispiel, wenn du und ich jetzt zu zweit irgendwo essen gehen, würde ich jetzt nicht so großen Wert auf Etikette legen, weil ich weiß, in welcher Gesellschaft ich mich bewege, hat das nichts mit dir zu tun.
Nein, nein.
Und der Anlass, wenn ich jetzt beispielsweise bei einem sehr offiziellen Dinner, da war ich mal eingeladen in Cambridge, irgendwie zu einem Midsummer Night Dinner, das strotzte nur so vor Etikette. Also da war es schon unhöflich, wenn du zwischen den Gängen mal kurz rausgegangen bist, um eine zu rauchen, anstatt dich mit deinen Tischnachbarinnen und Nachbarn zu unterhalten. Und wenn es nur über Fußball ist.
Also ich muss bei mir zugeben, ich bin, würde ich jetzt von mir selbst behaupten, ein höflicher Mensch und auch bin sehr gut erzogen. Mir stößt es auch auf, wenn man am Tisch oder beim Essen halt sich nicht wirklich benimmt. Aber ich liebe ja, wie du weißt, Kneipen und Holzvertäfelt und Patina und sowas und ich fühle mich in Brauhäusern zu essen am wohlsten und ich hasse es. Wenn ich in irgendein Restaurant komme, es sind überall weiße Tischdecken und livrierte Kellner und man ist total steif. Ne? Also ich stehe auf kultiviertes Essen, also kultiviert miteinander umgehen, aber ich hasse diese brutalste Etikette, wo man wirklich nur steif da sitzt und dann Angst hat, irgendwas falsch zu machen oder irgendwas zu verkleckern. Das finde ich ganz schrecklich.
Und da haben die Leute halt heutzutage den Knicker auch dann komplett falsch verstanden. Ja? Es geht da um den Umgang mit sich selber. Also wenn du deine eigenen Schwächen kennst, deine eigenen Motive, Grenzen und auch deine Unsicherheiten, dann kannst du auch anderen Menschen gegenüber klug handeln.
Ja, man kann ja die alten klassischen Kniggeregeln auf 4 Gründe zusammenfassen. Es ist Sicherheit, Respekt, die Abgrenzung und die Orientierung in der Gesellschaft. Und diese moderne Kniggekompetenz heißt ja nicht, dass man die alten Regeln auswendig kennt, sondern einfach nur den Sinn versteht und dann auch in der heutigen Zeit zeitgemäß anwendet. Also das ist eigentlich das Fazit, dass Knigge nie Selbstzweck war und die Regeln einfach Sicherheit und Respekt und Orientierung dienten.
Ja, Aufklärung, Freiheit, sich nicht verbiegen lassen, aber auch nicht rücksichtslos sein.
Genau, heute gilt halt nicht das Befolgen von Regeln, sondern das Verstehen von Regeln und das Anwenden.
Ja, yeah.
Das war doch ein schönes Schlusswort.
Ich hätte nicht gedacht, dass es so locker flockig geht, weil wir haben uns da ziemlich irgendwie, ja, wie wollen wir das angehen, die Episode von heute?
Also ich habe mir ziemlich in die Hose gemacht. Ich finde es ein schwieriges Thema, weil viele reden halt immer von Knigge und keiner weiß, deshalb ist die Überschrift ja auch eigentlich der unbekannte Bekannte.
Ja, der unbekannte Bekannte. Und am Anfang, als ich das angesprochen hatte, das Thema oder vorgeschlagen hatte, da haben wir gedacht, ja, wir reden mal über diese Benimmregeln. Hat sich dann rausgestellt in der Recherche, es geht da gar nicht darum, es geht um was völlig anderes.
Ja, und dass wir euch auch ein bisschen über die Hintergründe aufklären konnten, woher diese Regeln kommen, weil da war mir einiges auch nicht bewusst. Wenn ihr andere Kniggeregeln habt, die ihr nicht versteht oder über die wir noch sprechen sollten, dann könnt ihr uns wie immer gerne Kommentare schreiben oder uns anrufen oder E-Mails schreiben unter backstageburner@web.de. Backstageburner@web.de sind wir auch immer erreichbar. Und natürlich unter unsere Folgen gerne kommentieren. Auch gerne Likes und Daumen. Das erhöht unsere Reichweite und würde uns sehr, sehr freuen.
Ja, dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Hey Leute, schön, dass ihr zugehört habt und wir hören uns spätestens in 2 Wochen wieder.
Oder in 3. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Bye-bye.
Backstage Burner. Bullshit Stories von der Generation X zur Gen Z.